Zeilenwechsel, der Podcast mit Tine.
Antiquariat, Inhaber Karl Konrad Koriander. Diese Inschrift stand auf der Glastür eines kleinen Ladens, aber so falsch herum sah sie natürlich nur aus, wenn man vom Inneren des dämmerigen Raumes durch die Scheibe auf die Straße hinausblickte. Draußen war ein grauer, kalter Novembermorgen und es regnete in Strömen. Die Tropfen liefen am Glas herunter und über die geschnörkelten Buchstaben. Alles, was man durch die Scheibe sehen konnte, war eine regenfleckige Mauer auf der anderen Straßenseite. Plötzlich wurde die Tür so heftig aufgerissen, dass eine kleine Traube von Messingglöckchen, die über ihr hing, aufgeregt zu bimmen begann und sich eine ganze Weile nicht wieder beruhigen konnte. Der Urheber dieses Tumults war ein kleiner, dicker Junge von vielleicht 10 oder 11 Jahren. Das dunkelbraune Haar hing ihm nass ins Gesicht. Sein Mantel war vom Regen durchweicht und tropfte. An einem Riemen über der Schulter trug er eine Schulmappe. Er war ein wenig blass und außer Atem, aber ganz im Gegensatz zu der Eile, die er eben noch gehabt hatte, stand er nun wie angewurzelt in der offenen Tür. Vor ihm lag ein langer, schmaler Raum, der sich nach hinten zu im Dämmerlicht verlor. An den Wänden standen Regale, die bis unter die Decke reichten und mit Büchern aller Formen und Größen vollgestopft waren. Auf dem Boden türmten sich Stapel großer Folianten, auf einigen Tischen häuften sich Berge kleinerer Bücher, die in Leder gebunden waren und von der Seite golden glänzten. Hinter einer mannshohen Mauer aus Büchern, die sich am gegenüberliegenden Ende des Raumes erhob, war der Schein einer Lampe zu sehen. In diesem Lichtschein stieg ab und zu ein Rauchkringel auf, wurde größer und zerging weiter oben in der Dunkelheit. Es sah aus wie die Signale, mit denen Indianer sich von Berg zu Berg Nachrichten zuschicken. Offenbar saß dort jemand und tatsächlich hörte der Junge nun hinter der Bücherwand eine Stimme ziemlich barsch sagen:
»Wundern Sie sich drinnen oder draußen, aber machen Sie die Tür zu, es zieht!«
Der Junge gehorchte und schloss leise die Tür. Dann näherte er sich der Bücherwand und guckte vorsichtig um die Ecke. Dort saß in einem hohen Ohrenbackensessel aus abgewetztem Leder ein schwerer, untersetzter Mann. Er hatte einen zerknitterten schwarzen Anzug an, der abgetragen und irgendwie staubig aussah. Sein Bauch wurde von einer geblümten Weste zusammengehalten. Der Mann hatte eine Glatze, nur über den Ohren stand je ein Büschel weißer Haare in die Höhe. Das Gesicht war rot und erinnerte an das einer bissigen Bulldogge. Auf der knorrenförmigen Nase saß eine kleine goldene Brille. Außerdem rauchte der Mann aus einer gebogenen Pfeife, die aus einem Mundwinkel hing, wodurch der ganze Mund schiefgezogen war. Auf den Knien hielt er ein Buch, in welchem er offenbar gerade gelesen hatte, denn er hatte beim Zuklappen den linken Zeigefinger seiner linken Hand zwischen den Seiten gelassen. Als Lesezeichen sozusagen. Nun nahm er mit der rechten Hand seine Brille ab, musterte den kleinen dicken Jungen, der da vor ihm stand, und tropfte. Dabei machte er die Augen schmal, was den Eindruck der Bissigkeit noch erhöhte, und murmelte bloß: »Ach, du liebes Bisschen!« Dann schlug er sein Buch wieder auf und fuhr fort zu lesen. Der Junge wusste nicht recht, was er tun sollte. Deshalb blieb er einfach stehen und schaute den Mann mit großen Augen an. Schließlich klappte der sein Buch wieder zu, wie vorher mit dem Finger zwischen den Seiten, und knurrte: »Hör zu, mein Junge, ich kann Kinder nicht leiden. Heutzutage ist es zwar Mode, dass alle Welt ein Mordsgetue mit euch veranstaltet, aber ich nicht. Ich bin ganz und gar kein Kinderfreund. Für mich sind Kinder nichts als blöde Schreihetze, Quälgeister, die alles kaputt machen, die die Bücher mit Marmelade vollschmieren und die Seiten zerreißen und die sich den Teufel darum scheren, ob die Erwachsenen vielleicht auch ihre Sorgen und Kümmernisse haben. Ich sag dir das nur, damit du gleich weißt, woran du bist. Außerdem gibt es bei mir keine Bücher für Kinder und andere Bücher verkaufe ich dir nicht. So, ich hoffe, dass wir uns verstanden haben.« All das hatte er gesagt, ohne dabei die Pfeife aus dem Mund zu nehmen. Nun klappte er sein Buch wieder auf und setzte seine Lektüre fort. Der Junge nickte stumm und wandte sich zum Gehen. Aber irgendwie schien ihm, dass er diese Rede nicht so unwidersprochen hinnehmen konnte. Deshalb drehte er sich noch einmal um und sagte leise: »Alle sind aber nicht so.« Der Mann blickte langsam auf und nahm abermals die Brille ab. »Du bist immer noch da? Was muss man eigentlich tun, um so einen wie dich loszuwerden? Kannst du mir das mal verraten? Was hast du da eben so überaus Wichtiges zu sagen gehabt?«
»Nichts Wichtiges«, antwortete der Junge noch leiser. »Ich wollte nur, nicht alle Kinder sind so, wie sie sagen.«
»Ach so?« Der Mann zog in gespieltem Erstaunen die Augenbrauen hoch. »Dann bist du wohl vermutlich selbst die große Ausnahme. Wie?« Der dicke Junge wusste nichts zu antworten. Er zuckte nur ein wenig die Achseln und wandte sich wieder zum Gehen.
»Und Manieren«, hörte er hinter sich die brummige Stimme, »Manieren hast du nicht für 5 Pfennig, sonst hättest du dich wenigstens erst mal vorgestellt.«
»Ich heiße Bastian«, sagte der Junge. »Bastian Balthasar Buchs.«
Ziemlich kurioser Name, knurrte der Mann. Mit diesen drei Bs? Naja, dafür kannst du nichts. Hast ihn dir ja nicht selbst gegeben. Ich heiße Karl Konrad Koriander.
Das sind drei Ks, sagte der Junge ernst.
Brummte der Alte. Stimmt. Er paffte einige Wölkchen. Naja, ist ja auch ganz gleich, wie wir heißen, da wir uns ja doch nicht wiedersehen. Jetzt möchte ich nur noch eins wissen, nämlich, wieso du vorhin mit solchen Karacho in meinen Laden eingebrochen bist. Machte ganz den Eindruck, als ob du auf der Flucht gewesen wärst. Stimmt das?
Bastian nickte. Sein rundes Gesicht wirkte plötzlich noch etwas blasser als vorher und seine Augen noch etwas größer.
Wahrscheinlich hast du eine Ladenkasse ausgeraubt, vermutete Herr Koriander. Oder eine alte Frau niedergeschlagen. Oder was euer eins heutzutage so macht.
Ist die Polizei hinter dir her, mein Kind?
Bastian schüttelte den Kopf. Heraus mit der Sprache, sagte Herr Koriander. Vor wem bist du weggelaufen?
Vor den anderen.
Vor welchen anderen?
Den Kindern. Aus meiner Klasse.
Warum?
Sie lassen mich nie in Ruhe.
Was tun sie denn?
Sie lauern mir vor der Schule auf.
Und weiter?
Dann schreien sie lauter so Sachen. Sie schubsen mich herum und lachen über mich.
Und das lässt du dir so einfach gefallen?
Herr Koriander betrachtete den Jungen eine Weile missbilligend und fragte dann,
warum gibst du ihnen nicht einfach eins auf die Nase?
Bastian schaute ihn groß an. Nein, das mag ich nicht. Und außerdem, ich kann nicht gut boxen.
Und wie ist es mit Ringen, wollte Herr Koriander wissen. Laufen, Schwimmen, Fußball, Turnen. Kannst du überhaupt nichts davon?
Der Junge schüttelte den Kopf.
Mit anderen Worten, sagte Herr Koriander, du bist ein Schwächling.
Wie?
Bastian zuckte die Achseln. Aber reden kannst du doch immerhin, meinte Herr Koriander.
Warum gibst du ihnen nicht heraus, wenn sie dich verspotten? Das habe ich einmal gemacht.
Na und?
Sie haben mich in eine Mülltonne geschmissen und den Deckel zugemacht. Ich habe 2 Stunden gerufen, bis mich jemand gehört hat.
Brummte Herr Koriander. Und jetzt traust du dich nicht mehr.
Bastian nickte.
Also, stellte Herr Koriander fest. Ein Angsthase bist du obendrein.
Bastian senkte den Kopf.
Wahrscheinlich bist du ein rechter Streber, wie der Klassenbeste, mit lauter Einsen, der Liebling aller Lehrer, nicht wahr?
Nein, sagte Bastian und hielt immer noch den Blick gesenkt. Ich bin letztes Jahr sitzen geblieben.
Gott im Himmel, rief Herr Koriander, also ein Versager auf der ganzen Linie.
Bastian sagte nichts. Er stand einfach nur da. Seine Arme hingen herunter, sein Mantel tropfte.
Was schreien sie denn so, wenn sie dich verspotten? Wollte Herr Koriander wissen.
Ach, alles Mögliche.
Zum Beispiel,
Wambo, Wambo, sitzt auf dem Pochambo, Pochambo bricht, der Wambo spricht. Das war mein Schwergewicht.
Nicht sehr witzig, meinte Herr Koriander. Was noch?
Bastian zögerte, er aufzählte. Spinner, Mondkalb, Aufschneider, Schwindler.
Spinner? Warum?
Ich rede manchmal mit mir selber.
Was redest du da zum Beispiel?
Ich denke mir Geschichten aus. Ich erfinde Namen und Wörter, die es noch nicht gibt und so.
Und das erzählst du dir selbst? Warum?
Naja, sonst ist doch niemand da, den sowas interessiert. Herr Koriander schwieg eine Weile nachdenklich.
Was meinen denn deine Eltern dazu?
Bastian antwortete nicht gleich. Erst nach einer Weile murmelte er, Vater sagt nichts. Er sagt nie was. Es ist ihm alles ganz gleich.
Und deine Mutter?
Die ist nicht mehr da.
Sind deine Eltern geschieden?
Nein, sagte Bastian. Sie ist tot. In diesem Augenblick klingelte das Telefon.
Herr Koriander erhob sich mit einiger Anstrengung aus seinem Lehnstuhl und schlurfte in ein kleines Kabinett, das hinter dem Laden lag.
Er hob ab und Bastian hörte undeutlich, wie Herr Koriander seinen Namen nannte.
Dann schloss sich die Tür des Kabinetts und nun war nichts mehr zu hören als ein dumpfes Gemurmel.
Bastian stand da und wusste nicht recht, wie ihm geschehen war und warum er das alles gesagt und zugegeben hatte. Er hasste es, so ausgefragt zu werden. Siedendheiß fiel ihm plötzlich ein, dass er schon viel zu spät in die Schule kommen würde. Ja, gewiss, er musste sich beeilen, er musste rennen, aber er blieb stehen, wo er stand, und konnte sich nicht entschließen. Irgendetwas hielt ihn fest, und er wusste nicht was. Die dumpfe Stimme klang immer noch aus dem Kabinett herüber. Es war ein langes Telefongespräch. Bastian wurde sich bewusst, dass er die ganze Zeit schon auf das Buch starrte, das Herr Koriander vorher in den Händen gehalten hatte und das nun auf dem Ledersessel lag. Er konnte einfach seine Augen nicht abwenden davon. Es war ihm, als ginge eine Art Magnetkraft davon aus, die ihm unwiderstehlich anzog. Er näherte sich dem Sessel, er streckte langsam die Hand aus, er berührte das Buch und im gleichen Augenblick machte etwas in seinem Inneren Klick. So als habe sich eine Falle geschlossen. Bastian hatte das dunkle Gefühl, dass mit dieser Berührung etwas Unwiderrufliches begonnen hatte und nun seinen Lauf nehmen würde. Er hob das Buch hoch und betrachtete es von allen Seiten. Der Einband war aus kupferfarbener Seide und schimmerte, wenn er es hin und her drehte. Bei flüchtigem Durchblättern sah er, dass die Schrift in zwei verschiedenen Farben gedruckt war. Bilder schien es keine zu geben, aber wunderschöne große Anfangsbuchstaben. Als er den Einband noch einmal genauer betrachtete, entdeckte er darauf zwei Schlangen, eine helle und eine dunkle, die sich gegenseitig in den Schwanz bissen und so ein Oval bildeten. Und in diesem Oval stand in eigentümlich verschlungenen Buchstaben der Titel »Die unendliche Geschichte«. Es ist eine rätselhafte Sache um die menschlichen Leidenschaften und Kindern geht es damit nicht anders als Erwachsenen. Diejenigen, die davon befallen werden, können sie nicht erklären und diejenigen, die nichts dergleichen je erlebt haben, können sie nicht begreifen. Es gibt Menschen, die setzen ihr Leben aufs Spiel, um einen Berggipfel zu bezwingen. Niemand, nicht einmal sie selbst, können wirklich erklären, warum. Andere ruinieren sich, um das Herz einer bestimmten Person zu erobern, die nichts von ihnen wissen will. Wieder andere richten sich zugrunde, weil sie den Genüssen des Gaumens nicht widerstehen können. Oder den der Flasche. Manche geben all ihr Hab und Gut hin, um im Glücksspiel zu gewinnen, oder opfern alles einer fixen Idee, die niemals Wirklichkeit werden kann. Einige glauben, nur dann glücklich sein zu können, wenn sie woanders wären, als sie es sind. Und reisen ihr Leben lang durch die Welt. Und ein paar finden keine Ruhe, ehe sie nicht mächtig geworden sind. Kurzum, es gibt so viele verschiedene Leidenschaften, wie es verschiedene Menschen gibt. Für Bastian Balthasar Buchs waren es die Bücher. Wer niemals ganze Nachmittage lang mit glühenden Ohren und verstrubbeltem Haar über dem Buch saß und las und las und die Welt um sich herum vergaß, nicht mehr merkte, dass er hungrig wurde oder fror. Wer niemals heimlich beim Schein einer Taschenlampe unter der Bettdecke gelesen hatte, weil Vater oder Mutter oder sonst irgendeine besorgte Person ein das Licht ausknipste mit der gut gemeinten Begründung, man müsse jetzt schlafen, da man doch morgens so früh aus den Federn sollte. Wer niemals offen oder im Geheimen bitterliche Tränen vergossen hat, weil eine wunderbare Geschichte zu Ende ging und man Abschied nehmen musste von den Gestalten, mit denen man gemeinsam so viele Abenteuer erlebt hatte, die man liebte und bewunderte, um die man gebangt und für die man gehofft hatte und ohne deren Gesellschaft einem das Leben leer und sinnlos schien. Wer nichts von alledem aus eigener Erfahrung kennt, nun, der wird wahrscheinlich nicht begreifen können, was Bastian jetzt tat. Er starrte auf den Titel des Buches und ihm wurde abwechselnd heiß und kalt. Das, genau das war es, wovon er schon so oft geträumt und was er sich, seit er von seiner Leidenschaft befallen war, gewünscht hatte. Eine Geschichte, die niemals zu Ende ging. Das Buch aller Bücher. Er musste dieses Buch haben, koste es, was es wolle.
Koste es, was es wolle?
Das war leicht gesagt. Selbst wenn er mehr als die 3 Mark und 15 Pfennig Taschengeld, die er bei sich trug, hätte anbieten können, dieser unterfreundliche Herr Koriander hatte ja nur allzu deutlich zu verstehen gegeben, dass er ihm kein einziges Buch verkaufen würde. Und verschenken würde er es schon gar nicht. Die Sache war hoffnungslos. Und doch wusste Bastian, dass er ohne das Buch nicht weggehen konnte. Jetzt war ihm klar, dass er überhaupt nur wegen dieses Buches hierher gekommen war. Es hatte ihn auf geheimnisvolle Art gerufen, weil es zu ihm wollte. Weil es eigentlich schon seit immer ihm gehörte. Bastian lauschte auf das Gemurmel, das nach wie vor aus der Kabine zu hören war. Ehe er es sich's versah, hatte er plötzlich ganz schnell das Buch unter seinen Mantel gesteckt und presste es dort mit beiden Armen an sich. Ohne ein Geräusch zu machen, ging er rückwärts auf die Ladentür zu, wobei er die andere Tür, die zum Kabinett, ängstlich im Auge behielt. Vorsichtig drückte er auf die Klinke. Er wollte verhindern, dass die Messingglöckchen den Lärm machten. Deshalb öffnete er die Glastür nur so weit, dass er sich gerade so durchzwingen konnte. Leise und behutsam schloss er die Tür von außen. Erst dann begann er zu rennen. Die Hefte, die Schulbücher und der Federkasten in seiner Mappe hüpften und klapperten im Takt seiner Schritte. Er bekam Seitenstechen, aber er rannte weiter. Der Regen lief ihm übers Gesicht und hinten in den Kragen hinein. Kälte und Nässe drangen durch den Mantel. Doch Bastian fühlte es nicht. Ihm war heiß, aber nicht vom Laufen. Sein Gewissen, das sich vorher in dem Buchladen nicht gemuckst hatte, war nun plötzlich aufgewacht. All die Gründe, die so überzeugend gewesen waren, erschienen ihm plötzlich völlig unglaubwürdig. Sie schmolzen dahin wie Schneemänner im Atem eines feuerspeienden Drachen. Er hatte gestohlen. Er war ein Dieb. Was er getan hatte, war sogar schlimmer als gewöhnlicher Diebstahl. Dieses Buch war bestimmt einmalig und unersetzlich. Sicher war es Herrn Korianders größter Schatz gewesen. Einem Geigenspieler seine einzigartige Violine stehen oder einem König seine Krone war noch etwas anderes, als Geld aus einer Kasse zu nehmen. Und während er so rannte, presste er das Buch unter seinen Mantel an sich. Er wollte es nicht verlieren, wie teuer auch immer es ihm zu stehen kommen würde. Es war alles, was er auf dieser Welt noch hatte. Denn nach Hause konnte er jetzt natürlich nicht mehr. Er versuchte, sich seinem Vater vorzustellen, wie er in dem großen Zimmer saß, das als Labor eingerichtet war, und arbeitete. Um ihn herum lagen Dutzende von Gipsabgüssen menschlicher Gebisse, denn der Vater war Zahntechniker. Bastian hatte sich noch nie überlegt, ob der Vater diese Arbeit eigentlich gern tat. Es kam ihm jetzt zum ersten Mal in den Sinn, aber nun würde er ihn nie mehr danach fragen können. Wenn er jetzt nach Hause ging, würde der Vater in seinen weißen Kittel aus dem Labor kommen, vielleicht mit einem Gipsgebiss in der Hand, und würde fragen,
»Schon zurück?«
»Ja«, würde Bastian sagen.
»Keine Schulleute?«
Er sah das stille, traurige Gesicht seines Vaters vor sich und er wusste, dass er ihm unmöglich würde anlügen können. Aber die Wahrheit konnte ihm erst recht nicht sagen. Nein, das Einzige, was er tun konnte, war, vorzugehen. Irgendwohin, weit weg. Und vielleicht würde er ja nicht einmal merken, dass Bastian nicht mehr da war. Dieser Gedanke hatte sogar etwas Tröstliches. Bastian hatte aufgehört zu rennen. Er ging jetzt langsam und sah am Ende der Straße das Schulhaus liegen. Ohne es zu merken, war er seinen gewohnten Schulweg gelaufen. Die Straße kam ihm geradezu menschenleer vor, obwohl da und hier Leute gingen. Aber für einen, der viel zu spät kommt, erscheint die Welt rings um die Schule herum ja immer wie ausgestorben. Und Bastian fühlte bei jedem Schritt, wie die Angst in ihm zunahm. Er hatte sowieso Angst vor der Schule, dem Ort seiner täglichen Niederlagen, Angst vor den Lehrern, die ihm gütlich ins Gewissen redeten oder ihren Ärger an ihm ausließen. Angst vor den anderen Kindern, die sich über ihn lustig machten und keine Gelegenheit ausließen, ihm zu beweisen, wie ungeschickt und wehrlos er war. Die Schule war ihm schon immer vorgekommen wie eine unabsehbare lange Gefängnisstrafe, die dauern würde, bis er erwachsen war und die er einfach stumm und ergeben absitzen musste. Aber als er jetzt durch die hallenden Korridore ging, in denen es nach Bohnenwachs und nassen Mänteln roch, als die lauernde Stille im Haus plötzlich seine Ohren verstopfte wie Wassertropfen und als er schließlich vor der Tür seines Klassenzimmers stand, die in der gleichen Farbe vom alten Spinat gestrichen war wie die Wände ringsherum, da wurde ihm klar, dass er auch hier von nun an nichts mehr verloren hatte. Er musste ja doch fort. Dann konnte er auch gleich weggehen. Aber wohin? Bastian hat in seinen Büchern Geschichten gelesen von Jungen, die sich auf einem Schiff anheuern ließen und in die weite Welt hinausfuhren, um ihr Glück zu machen. Manche wurden auch Piraten oder Helden, andere kehrten viele Jahre später als reiche Männer in ihr Heimatland zurück, ohne dass jemand erriet, wer sie waren. Aber so etwas traute Bastian sich nicht zu. Er konnte sich auch nicht vorstellen, dass man ihn als Schiffsjungen überhaupt annehmen würde. Außerdem hatte er nicht die geringste Ahnung, wie er in eine Hafenstadt kommen sollte, wo es ein geeignetes Schiff für solche kühnen Unternehmungen gab. Wohin also? Und plötzlich fiel ihm der richtige Ort ein, der einzige Ort, wo man ihn, vorläufig wenigstens, nicht suchen und nicht finden würde. Der Speicher war groß und dunkel. Er roch nach Staub und Mottenkugeln. Kein Laut war zu hören, außer dem leisen Trommeln des Regens auf das Kupferblech des riesigen Daches. Alter schwarze mächtige Balken ragten in gleichmäßigen Abständen aus den Dielenbooten, trafen sich weiter oben mit anderen Balken des Dachstuhls und verloren sich irgendwo in der Dunkelheit. Da und dort hingen Spinnweben, groß wie Hängematten, und bewegten sich leise und geisterhaft im Luftzug hin und her. Aus der Höhe, wo eine Dachluke war, drang milchiger Lichtschein herab. Das einzige Lebendige in dieser Umgebung, in der die Zeit still zu stehen schien, war eine kleine Maus, die über den Dielenboden hoppelte und im Staub winzig kleine Fußspuren hinterließ. Dort, wo sie ihr Schwänzchen nachzog, lief zwischen den Pfotenabdrücken ein dünner Strich. Plötzlich richtete sie sich auf und horchte. Und dann verschwand sie, husch, in einem Loch zwischen den Dielen. Das Geräusch eines Schlüssels in einem großen Schloss war zu hören. Langsam und knarrend öffnete sich die Speichertür. Für einen Augenblick fiel ein langer Lichtstreifen durch den Raum. Bastian schlüpfte hinein, dann schloss sich die Tür wieder knarrend und fiel zu. Er steckte einen großen Schlüssel von innen ins Schloss und drehte ihn herum. Dann schob er sogar noch einen Riegel vor und stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. Nun war er tatsächlich unauffindbar. Hier würde ihn niemand suchen. Hierher kam nur äußerst selten jemand. Das wusste er ziemlich sicher. Und selbst wenn der Zufall es gewollt hätte, dass ausgerechnet heute oder morgen jemand sich hier zu schaffen machen musste, so würde der Betreffende die Tür verschlossen vorfinden. Und der Schlüssel war nicht mehr da. Und falls sie die Tür doch irgendwie aufkriegen würden, bliebe für Bastian noch immer genügend Zeit, sich zwischen dem Gerümpel zu verstecken. Nach und nach gewöhnten sich seine Augen an das Dämmerlicht. Er kannte diesen Ort. Vor einem halben Jahr hatte der Hausmeister der Schule ihn beordert, ihm beim Transport eines großen Wäschekorbes voll alter Formulare und Schriftstücke, die auf den Speicher sollten, zu helfen. Damals hatte er auch gesehen, wo der Schlüssel für die Speichertür aufbewahrt wurde, in einem Wandschränkchen, das neben dem obersten Treppenabsatz hing. Er hatte seither nie mehr daran gedacht, aber jetzt hatte er sich wieder daran erinnert. Bastian begann zu frieren, denn sein Mantel war durchnässt und es war sehr kalt hier oben. Zunächst musste er eine Stelle suchen, wo er es sich ein bisschen gemütlicher machen konnte. Schließlich würde er ja lange Zeit hier oben bleiben müssen. Wie lang? Darüber machte er sich vorerst noch keine Gedanken und auch nicht darüber, dass er schon sehr bald Hunger und Durst bekommen würde. Er ging ein wenig herum. Allerlei Gerümpel stand und lag umher. Regale voller Ordner und seit langem nicht mehr benötigten Akten. Übereinander gestapelte Schulbänke mit tintenbeschmierten Pulten, ein Gestell, an dem ein Dutzend veraltete Landkarten hing, mehrere Wandtafeln, von denen die schwarze Farbe abplatzte, verrostete eiserne Öfen, unbrauchbar gewordene Turngeräte, wie zum Beispiel ein Bock, dessen Lederbezug so brüchig war, dass die Polsterung heraushing, geplatzte Medizinbälle, ein Stapel alter, fleckiger Turnmatten, ferner ein paar ausgestopfte Tiere, die halb von Motten aufgefressen waren, darunter eine große Eule, ein Steinadler und ein Fuchs, allerlei chemische Retorten und Glasbehälter mit Sprüngen, eine Elektrisiermaschine, ein menschliches Skelett, das an einer Art Kleiderständer hing und viele Kisten und Schachteln voll alter Hefte und Schulbücher. Bastian entschied sich schließlich dafür, den Stapel alter Turnmatten zu seiner Wohnstatt zu ernennen. Wenn man sich darauf ausstreckte, fühlte man sich fast wie auf einem Sofa. Er schleppte sie unter die Dachluke, wo es am hellsten war. In der Nähe lagen aufgeschichtet einige graue Militärdecken. Sehr staubig, freilich und zerrissen, aber durchaus brauchbar. Bastian holte sie sich, er zog den nassen Mantel aus und hängte ihn neben das Gerippe an den Kleiderständer. Der Knochenmann pendelte ein wenig hin und her, aber Bastian hatte keine Angst vor ihm. Vielleicht, weil er so ähnliche Dinge von zu Hause aus gewohnt war? Auch seine durchweichten Stiefel zog er aus. Strumpfsockig ließ er sich im Türkensitz auf den Turnmatten nieder und zog sich wie ein Indianer die graue Decke über die Schultern. Neben ihm lag eine Mappe und das kupferfarbene Buch. Er dachte daran, dass die anderen unten im Klassenzimmer jetzt gerade Deutschstunde hatten. Vielleicht mussten sie einen Aufsatz schreiben über irgendein todlangweiliges Thema. Bastian schaute das Buch an. »Ich möchte wissen«, sagte er vor sich hin, »was eigentlich in einem Buch los ist, solange es zu ist. Natürlich sind nur Buchstaben darin, die auf Papier gedruckt sind. Aber trotzdem, irgendwas muss doch los sein, denn wenn ich es aufschlage, dann ist da auf einmal eine ganze Geschichte. Das sind Personen, die ich noch nicht kenne, und es gibt alle möglichen Abenteuer und Taten und Kämpfe. Und manchmal ereignen sich Meeresstürme oder man kommt in fremde Länder und Städte. Das ist doch alles irgendwie drin im Buch. Man muss es lesen, damit man es erlebt. Das ist klar, aber drin ist es schon vorher. Ich möchte wissen, wie.« Und plötzlich überkam ihn eine beinahe feierliche Stimmung. Er setzte sich zurecht, ergriff das Buch, schlug die erste Seite auf und begann, die unendliche Geschichte zu lesen. Ja, und das war das erste Kapitel der unendlichen Geschichte. Das war tatsächlich so ein Liebhaberbuch von mir. Das war ein Buch, das musste ich unbedingt haben. Ich musste es auch tatsächlich in der Erstausgabe haben und nach jahrelangen Suchen hatte ich es dann auch endlich. Und das ist einer der Schätze, den ich, glaube ich, niemals hergeben würde. Ich liebe dieses Buch über alles. Ich muss ja ehrlich sagen, ich kannte ja über Jahre hinweg immer nur die Filme, weil ich meine, als 80er-Kind ist man halt mit der unendlichen Geschichte als Film aufgewachsen. Und ich wusste auch von der Information, dass Michael Ende sich Tatsache von diesen Filmen distanziert hat und gesagt hat, das ist nicht mehr seine Story. Und ich habe es nie verstanden, weil ich fand die Filme eigentlich echt gut. Und ich meine, sie wurden in Deutschland in den Bavaria Filmstudios gemacht, das heißt auch noch aus meiner Nähe sozusagen. Und für die damalige Zeit war das echt ein richtig gutes Meisterwerk und ich habe das so geliebt und war so stolz auf die Filme. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und ich las so die Geschichte und dachte mir so, okay, jetzt verstehe ich endlich, warum das Pferd sich damals nicht hat befreien lassen. Ich meine, das war so dieser shocking moment ever. Das war so das Schlimmste, was es damals gab. Das Pferd, das einfach nicht mehr den Willen hatte, sich retten zu lassen von seinem Reiter. Für mich damals nie erklärlich, warum das Pferd das einfach nicht wollte. Und nachdem ich das Buch gelesen habe und weiß, dass das die Sümpfe waren, wo die Depression herrschte und so, und dass dieses Pferd einfach so von seiner Depression und seinen Gefühlen überwältigt war und von all dieser negativen Energie, dass es gar nicht mehr kämpfen konnte, muss ich ehrlich sagen, ich habe sehr geweint an dieser Stelle, schlimmer als im Film, weil man irgendwann im Erwachsensein oder Erwachsenwerden gelernt hat, dass es einem leider auch zu oft so geht und man halt jetzt diese Szenen noch besser nachvollziehen kann. Nicht nur, weil man sie gelesen hat, sondern weil man diese Gefühle einfach immer mehr kennt. Das Buch hat mich sehr mitgenommen, muss ich sagen. Aber was für mich so ein ganz komischer Moment war, es endet ja in dem ersten, die unendliche Geschichte, Teil damit, dass er ihr den Namen gibt, der kindlichen Kaiserin, und damit im Prinzip Phantasien rettet. Und diese Stelle kam in dem Buch natürlich auch, logischerweise. Und ich dachte mir so, Ja, aber jetzt ist doch der Film zu Ende. Wieso ist das Buch noch zu zwei Dritteln da? Warum sind da jetzt leere Seiten oder was? Und dann habe ich gemerkt, dass da die Geschichte eigentlich erst anfängt. Das ist ja nur so dieses Vorgeplänkel, das ist ja so gar nicht die Geschichte. Und der Film hat sich nur darauf beschränkt. Ich meine, natürlich gibt es einen zweiten und einen dritten Teil, aber die haben so mit der Geschichte nicht mehr viel zu tun. Im Endeffekt, es ist alles sehr gut umgesetzt, von der Geschichte her bis dahin. Beim Lesen habe ich viele Punkte aus dem Film tatsächlich vor Augen gehabt und ich glaube, es war auch nicht schlecht, diesmal erst den Film gekannt zu haben und dann das Buch, weil ich glaube, ich wäre von dem Film ultimativ enttäuscht gewesen, wenn es andersrum gewesen wäre. Und ja, es ist auf jeden Fall ein super Buch. Und ich empfehle es auch Kindern, Nichten etc. vorzulesen, weil es einfach ein unglaubliches, wunderschönes Buch ist, das sehr viel mit der Fantasie spielt, das wirklich viele Aspekte mitnimmt, das auch wirklich das Leben eigentlich bezeugt. Man hat von der tiefen Traurigkeit, von der ganz schweren Depression über das Verrücktwerden, über die glückliche Fügung, über dieses Gefühl, was erschaffen zu können, irgendwas schaffen zu können im Leben. Einfach alles. Für mich war es ein totales Wechselbad der Gefühle und ich muss sagen, ich hatte dieses Buch, glaube ich, in 2 Tagen durch. Und zwar, weil es mir einfach keiner mehr wegnehmen durfte. So diese Szene oder dieser Teil aus dem ersten Kapitel mit dem, wer noch nie erfahren hat, wie es ist, nicht mal mehr zu merken, ob man Hunger oder Durst hat oder friert, das war mit diesem Buch einfach gegeben. Ich habe es verschlungen, wie man so schön sagt. Und es gibt auch eine wunderschöne Schmuckausgabe auf jeden Fall von diesem Buch. Wer das möchte, gerne. Sehr teuer, aber wie gesagt, für mich war es damals wichtig, wirklich eine Erstausgabe zu bekommen mit diesem wunderschönen Einband, wo halt auch diese Einhörner oder was auch immer draus sind. Und wer jetzt hat, gerade so in dieser dunklen Jahreszeit, die wir ja gerade haben, definitiv was braucht, um die Stimmung zu hellen, um mitgenommen zu werden, um mitzuweinen, um mitzuleiden, um auch schmunzeln zu können oder auch mal ganz neue Dinge zu erleben, dem lege ich dieses Buch mit allem, was ich habe, ans Herz. Da das erste Kapitel recht lang war, werde ich jetzt das Ende nicht vorlesen. Ich empfehle euch ja sowieso, lest dieses Buch definitiv und ihr werdet dieses Ende selbst gelesen viel schöner finden als von mir vorgelesen. Damit wünsche ich euch viel Spaß mit dem Buch